Bundesliga. Alba Berlin gegen Rasta Vechta. Gelingt die Revanche für die Auswärtsniederlage im Hinspiel? Alba mit Leib und Seele für Berlin und Radio 1. Nur für Erwachsene.
Radio 1 vom RBB. Nachrichten.
Um 13 Uhr mit Christian Findt.
Union und SPD setzen heute ihre Koalitionsverhandlungen fort. Die Hauptverhandler treffen sich seit dem Morgen im Konrad-Adenauer-Haus der CDU in Berlin. Georg Schwarte berichtet.
Unionsfraktionschef Frey sagte, man wolle jetzt so gut und so zügig wie möglich zu einem Abschluss kommen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sagte vor Beginn der Gespräche, heute beugen wir uns über die, so wörtlich, dicken Klopper. Das heißt diejenigen Themen, die nicht geeint sind. SPD-Chefin Saskia Esken erklärte, die entscheidende Frage sei weiterhin, wie die Projekte finanziert werden könnten, darunter die Stabilisierung der Renten.
Geht es nach den Plänen von Union und SPD, soll es künftig überall in Deutschland möglich sein, mit Karte oder Smartphone zu bezahlen. Laut der Welt am Sonntag haben sich die Parteien darauf in den Koalitionsverhandlungen geeinigt. Irene Lottes.
Dem Bericht nach steht der Plan im Verhandlungspapier der Arbeitsgruppe für Steuern und Finanzen. Neben der Wahlmöglichkeit für Kunden geht es auch darum, Steuergesetze durchzusetzen und Betrug effektiver zu verhindern. Den gibt es häufiger in Branchen, in denen viel mit Bargeld gezahlt wird. Schätzungen zufolge entgehen dem Staat dort jährlich 10 bis 15 Milliarden Euro an Steuereinnahmen.
Der Tarifstreit im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen geht heute in die entscheidende Runde. Beide Seiten verhandeln in Potsdam über die Empfehlung der Schlichter. Sollte es keine Einigung geben, drohen wieder Streiks. Ulf Hilbert.
Die Schlichter haben unter anderem vorgeschlagen, die Gehälter der Beschäftigten in zwei Stufen anzuheben. Um 3% zum 1. April und nochmal um 2,8% im Mai kommenden Jahres. Außerdem sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig mehr Möglichkeiten haben, ihre Arbeitszeit flexibler zu gestalten oder auch gezielt mehr arbeiten zu können und dafür Zulagen zu erhalten.
Die Stiftung Garnison Kirche Potsdam ist offenbar in Geldnot, wie der Finanzdezernent der Evangelischen Landeskirche Fritz auf der Synodentagung in Berlin mitteilte, habe die Stiftung darum gebeten, die Rückzahlung eines Darlehens noch einmal aufzuschieben. Zugleich sei um institutionelle Förderung durch die Landeskirche gebeten worden. Die Schulden belaufen sich auf über 3 Millionen Euro. Die Stiftung Garnison Kirche Potsdam organisiert den Wiederaufbau des Kirchturmes, der bis auf die Turmhaube steht. In Berlin-Neukölln wird heute Nachmittag an Burak Bektaş erinnert, der vor 13 Jahren getötet worden ist. Familie, Freundinnen und Freunde treffen sich am Gedenkort in der Rudower Straße, Ecke Möwenweg. Natascha Gutschmidt.
Burak Bektaş wurde in der Nacht vom 4. auf den 5. April 2012 vor dem Krankenhaus Neukölln erschossen. Er stand mit 4 Freunden auf der Straße, als ein Mann vorbeikam, eine Pistole zog und ohne Vorwarnung 5 gezielte Schüsse abgab. Burak starb im Krankenhaus, 2 andere junge Männer wurden schwer verletzt. Bis heute ist die Tat nicht aufgeklärt. Eine Initiative sieht Ähnlichkeiten zu den Morden des Neonazi-Netzwerks NSU und hofft auf bisher unbekannte Zeugen, die sich auch jetzt 13 Jahre nach der Tat noch melden könnten.
Zu den Hintergründen dieser Tat und rechtsextremistischen Anschlägen finden Sie auf radio1.de unsere 10-teilige Podcast-Serie. Fußball-Weltmeister Thomas Müller spielt nach dem Sommer nicht mehr bei Bayern München. Müller hat in den sozialen Netzwerken deutlich gemacht, dass das nicht sein persönlicher Wunsch war. Der Verein habe sich bewusst dafür entschieden, mit ihm keinen neuen Vertrag für die nächste Saison zu verhandeln, sagte der 35-Jährige. Müller ließ offen, ob er seine aktive Karriere möglicherweise woanders fortsetzt. Er war 17 Jahre lang als Profi bei Bayern München. 2014 wurde er mit der Nationalmannschaft Weltmeister. Ausführliches zu diesem Thema hören Sie in unserer Sendung Arena ab 14 Uhr auf Radio 1. Das waren die Radio 1 Nachrichten. Weitermeldung gibt's auf rbb24.de. Es ist 13.04 Uhr.
Radio 1. Wetter.
Heute gibt es einen trockenen Mix aus Sonne und Wolken. Dabei ist es deutlich kühler als zuletzt. Die Höchstwerte heute nur noch 10 bis 14 Grad. Kommende Nacht sinken sie auf 0 bis minus 5 Grad. Morgen Sonntag setzt sich dann das wechselhafte Wetter fort und es wird mit 6 bis 10 Grad nochmal kühler.
Verkehr.
Auf Radio 1 Vorsicht auf der Autobahn 10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckhaveland zwischen Großkreuz und Föhm. Da gibt es Behinderung wegen einer ungesicherten Unfallstelle auf der rechten Spur. Und dazu gibt es noch einen 20-minütigen Baustellenstau. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder zwischen dem Dreieck Spreeau und Niederlehme staut es sich nach einem Unfall. Vergessen Sie bitte nicht, dort eine Gasse für die Rettungs- und Einsatzfahrzeuge zu bilden. Und die A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau ist zwischen Dreieck Nutetal und Ludwigsfelde West nach einem Unfall gesperrt. Auf der Stadtautobahn staut es sich zwischen Jakob-Kaiser-Platz und Schmargendorf in beiden Richtungen und die in Richtung Neukölln zwischen Rudolf-Wiesel-Brücke und Spandauer Damm. Da ist die rechte Spur nach einem Unfall gesperrt. Und ein Stück weiter zwischen Messedamm und Kurfürstendamm, auch da hat es einen Unfall gegeben. Da ist die linke Spur blockiert. Da, wo es geht, trotzdem gute Fahrt.
Und ich danke dir.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Und in dieser zweiten Stunde wollen wir uns mal dem Osten zuwenden. Wir sind ja hier auch im Osten, in Potsdam-Babelsberg, und darüber nachdenken, welche Verwerfungen zu den gegenwärtigen politischen Entwicklungen geführt haben. Das geht bestens durch einen Film, der basiert auf einem vielgelesenen Roman, Mit der Faust in die Welt schlagen. Bei der Berlinale hatte dieses sehr starke Debüt seine Premiere. Darüber wollen wir reden und über einen offenen Brief von Künstlern und Künstlerinnen aus dem Osten, die sagen, wir wollen jetzt endlich mehr Teilhabe, wir wollen noch in die Führungsposition. Wir brauchen eine Ostquote für die deutsche Filmindustrie. Ob das Sinn ergibt, ob sowas überhaupt geht, das werde ich bereden mit einem der Initiatoren, mit Jochen Alexander Freidang, übrigens Oscar-Preisträger. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Stunde von 12 Uhr mittags.
Mother, I've been a fool. I let them in, even when you said to not listen. Went to hell and back, left all the way, now I'm broken. I've been a fool, acting a fool, and now I'm broken.
Licht! Wieso?
Hätte lieber mal einen richtigen Elektriker engagieren sollen.
Morgenklasse 5B.
Wir sollten uns vorstellen.
Und was hast du erzählt?
Dass wir im neuen Haus wohnen und da wollte die Lehrerin wissen, was er arbeitet.
Nee. Euer Vati ist jetzt wieder bei der Eisenbahn.
Nee, oder?
So ein Pole kostet nicht so viel.
Mit der Faust in die Welt schlagen, ein vielbeachteter Roman von Lukas Rietschel. Danach hat jetzt Constanze Klaue ihr starkes Debüt gedreht, hat auf der Berlinale seine Premiere. Die Geschichte einer entwurzelten, einer zerfallenen Familie in der ostsächsischen Provinz um 2000. Ein Haus, das nicht fertig werden will, als Symbol auch für die Lage der Menschen, für ihre Perspektivlosigkeit. Eine Familiengeschichte, zwei kleine Söhne gibt es dort in dieser Familie, die sich meist selbst überlassen sind. Einer davon geht dann den Weg zu den Rechtsradikalen im Ort. Atmosphärisch sehr stark eingebettet, dieser Film in die Schönheit eines endlosen Sommers. Ich konnte mich unterhalten mit der Regisseurin, mit Constanze Klaue, auch mit einem der Hauptdarsteller, eben mit dem Darsteller des Vaters. Christian Nethe spielt ihn. Und die Frage war natürlich zunächst, ob sie, also ob Constanze Klaue auch so ein Fan dieses Romans ist wie ich. Ein wirklich sehr eindrucksvolles Werk über den Osten.
Mir ging es ganz genauso. Ich habe ihn auch verschlungen. Ich bin zufällig drauf gestoßen. Und ich habe tatsächlich sehr, sehr schnell gedacht, das wird mein Langspielfilm. Ja. Einfach mal so. Das ist manchmal ist ja Naivität nicht so schlecht.
Ja, so direkt ranzugehen. Hast du ihn denn angerufen oder wie lief das dann direkt?
Ich habe noch ein Jahr gewartet. Ich habe den gelesen, bevor ich meinen Abschlussfilm gedreht hatte. Lüchen 92, ja. Der sich ja auch schon mit der Thematik auseinandersetzt. Und Christian Nethe übrigens auch.
Halbe Stunde ist er, glaube ich, ne?
Halbe Stunde, genau. Und Christian Nethe spielt dort auch einen Vater. Mhm. Und ich wusste da schon, okay, ich brauche eben ein längeres Format. Und der war zum Glück recht erfolgreich und ich hatte ein bisschen Geld gewonnen und kam dann auf die Idee, ich werde jetzt tatsächlich mal nachfragen, ob die Rechte noch frei sind. Und die waren noch frei.
Sollte man nicht denken, ne? Irgendwie. Ja. Er hat ja auch ein Stück gemacht, also er kennt sich schon auch aus mit dramatischer Kunst oder mit Dramaturgie, aber er hat sich hier offenbar ganz rausgehalten oder wie war das?
Genau, er hat sich komplett rausgehalten. Also ich muss auch dazu sagen, dass ich den Roman nicht einfach gelesen habe und gedacht habe, oh, das ist ein toller Roman und den möchte ich jetzt verfilmen, sondern ich habe mich auch ein Stück weit persönlich angesprochen gefühlt, vor allem was das Haus angeht. Also das ist meine Erinnerung, wenn ich den Roman oder ich kann mich noch erinnern, die erste Seite beschreibt die Baustelle, es ist Winter, es gibt einen großen Kiesberg und es gibt dieses Haus und es gibt diese zwei Kinder in ihren bunten Anoraks, die auf diesem Kiesberg stehen und ich fühlte mich sehr zurückversetzt in meine Kindheit in Brandenburg. Beziehungsweise ich bin in Berlin aufgewachsen und meine Eltern haben ein Haus gebaut, 5 Jahre lang in Brandenburg. Es gab diesen Kiesberg, es gab diese Kinder.
Ja. Und es gibt dieses Haus, das ja irgendwie auch so ein ständiges Work in Progress ist. Also du baust ja da immer dran rum. Kam dir das auch irgendwie vertraut vor? Also man kennt das ja nicht. Man hat ein Ziel und das rückt immer weiter weg. Im Prinzip, je mehr er macht, desto weiter rückt das Ziel weg.
Ja, kaputt reparieren nennt man das. Und es ist ja, gibt ja auch so ein paar Szenen, ne, wo der wirklich Dinge kaputt repariert. Später hat mir Conny dann gesagt, wie viel Autobiografie da auch drin steckt, ne? Also an Brüchen auch, man sagt eine Sache an, ich wartet hier, ich komme gleich wieder, ich muss bloß schnell noch mal dit und dit holen und dann sieht er irgendwas anderes und versucht dit auch zu fixen und es wird natürlich immer verzweifelter, ne? Ja. Stellen wir den vor, wie bei so einer Lokomotive, überall kommt der Dampf raus und der Schlüssel ist zu heiß und Dings und das wird dann irgendwie chaotisch und fahrig und dann ist er natürlich auch nicht mehr in der Spur.
Das ist so eine Kamikaze-Geschichte, die muss dann durchgezogen werden. Constanze, weil jetzt gerade das Autobiografische von dir schon so schön beschrieben wurde, es geht ja sogar hin bis zum Setting. Das Haus, was wir da sehen, magst du es uns erzählen?
Ich mag es ja sehr, sehr gerne, weil ich muss immer dazu sagen, es war nicht freiwillig. Also es ist nicht so, dass ich gedacht habe, oh, ich habe so wahnsinnig Lust, hier eine Familienaufstellung zu filmen und dann ins Kino zu bringen. Wirklich überhaupt nicht. Also da ist sehr viel Autobiografisches drin, aber es ist beeinflusst. Ja. Also es gibt keine 1:1 Erzählungen, sondern das ist mein persönlicher Drang oder auch Zugang natürlich zu dem Thema. Am größten ist es vor allem eben dieses Bild der Baustelle. In dem Roman wird das Haus fertig und im Film bleibt es eine Baustelle. Und ich finde, es ist einfach die Metapher, wahrscheinlich auch für den Osten tatsächlich. Und es ist ein Debütfilm. Also es ist ein sehr ambitionierter Film. Wir haben mit Kindern gedreht. Also wir brauchten sehr viele Drehtage, weil es immer bedeutet, mit Kindern darf man nicht volle Drehtage haben. Der Film, der lebt davon, dass er über mehrere Jahre erzählt wird. Das heißt, wir brauchten wirklich auch 2 Drehblöcke in Jahreszeiten, wo wir verschiedene Stimmungen und wir haben den Steinbruch ja wirklich im Frühling, im Sommer und im Winter gedreht. Das kostet alles Zeit und Geld.
Natürlich.
Das Haus war letztendlich, wir haben auch noch ein Haus gesucht, was wir in mehreren Bauzuständen erzählen konnten. Und die Dramatik, ehrlich gesagt, an der Entstehungsgeschichte ist, dass mein Vater gestorben ist.
Aber das Haus, was wir sehen, ist wirklich das Haus, das dein Vater auch versucht hat zu bauen, sozusagen. Es ist jetzt auch ein Denkmal für ihn irgendwie im Film.
Das Haus ist ja auch im Grunde fertig gebaut, aber natürlich, also er ist leider gestorben und damit stand das Haus leer. Mhm. Und das war genau zu der Zeit, als ich das Drehbuch geschrieben habe und zwangsweise es auch räumen musste und mich währenddessen immer wieder in diese Zeit auch hineingebeamt habe, ganz unfreiwillig, weil ich Briefe gefunden habe, Erinnerungen. Naja, und dann hatten wir halt tatsächlich diesen Produktionsdruck, wie schaffen wir das mit so wenig Geld so viel zu drehen? Und dann habe ich es angeboten und war mir dessen ehrlich gesagt am Anfang gar nicht sicher, ob ich das möchte. Aber es hat sich tatsächlich rausgestellt als... Also ich fand es eine sehr gute Erfahrung und ich konnte es auch komplett auch distanziert betrachten. Also in dem Moment, wenn ein Filmteam kommt und das Szenenbild einzieht, bekommt es einfach wirklich einen anderen Vibe. Es war das Haus der Familie Czornaks.
Also objektiviert sich dann als Haus und als Kulisse. Christian, jetzt ist das ja das Zentrum, wenn man so will, das Herz des Films, dieses nicht zu vollendende Haus. Aber was für Strahlung gibt es? Lass uns doch vielleicht diese Familie mal beschreiben. Du hast ja gesagt gerade, das ist eine Art Familienaufstellung auch. Also das hat ja Auswirkungen sowohl auf die Mutter als auch auf die beiden Kinder, dass man so ein Haus irgendwie nicht fertig bekommt? Oder ist es auch ein Spiegelbild natürlich in einer bestimmten Situation?
Natürlich ist es auch ein Spiegelbild. Ich finde ja sowieso universell an dieser Geschichte, dass es auch eine Familiengeschichte ist, die aus dem Ost-West-Kontext gelöst gesehen werden kann. Ne? Also viele Menschen, die ich jetzt im Nachgang auch nochmal gesprochen habe, die meinten, ja stimmt, auch wenn ich nicht ostsozialisiert bin, ich finde mich wieder in so einer Kindheitsbeobachtungsposition. Wer von uns ist schon mit bedingungsloser Liebe groß geworden? Und ich meine, das wird sich wahrscheinlich in den wenigsten Haushalten finden. Und je nachdem, ob sich das Paar noch was zu sagen hat oder nicht, zum Glück gibt es sogar noch Verbündete, wenn du ein Geschwisterkind hast, ne, was eine ähnliche Wirklichkeit wie du erlebst. Das fand ich sowieso spannend. Finde ich auch im Buch toll, wie das immer aus der Sicht der Kinder die ganze Zeit beobachten, die das. Und das ist ein Gefühl, an dem ich mich auch wiedererkenne und viele, die Eltern bügeln darüber, die eine Konversation findet ohne die Kinder statt, ne? Ich bin selber Familienvater und kenne mich mit überforderten Situationen gut aus. Das konnte ich dann herrlich damit reinnehmen. Auch mein Sohn oder meine Tochter stellen mir Fragen, die ich nicht gleich beantworten kann. Oder eine kurze cholerische Energie kommt in mir hoch. Und deswegen kann man das alles mit reinbringen in so einen Film und dann ist ja das auch, wir wollen ja keine Monster darstellen, sondern viele sagen, oh, gucken ganz trocken in den Spiegel und sagen, das sind normale Eltern. Best house in Hollywood. Our routine is old, but sometimes old can be good. And you fucked it up just like I knew you always would. We'll be right back.
Wir reden über die Romanverfilmung mit der Faust in die Welt schlagen mit einem wunderbaren Cast. Stefan, übrigens heißt die Figur, haben wir noch gar nicht gesagt. Der Vater Richtig. Hat noch einen Namen, nämlich Stefan. Und diesem Film von Constanze Klaue sind, du hast es auch schon gesagt, ja natürlich Kinder zu sehen. Das sind ja eigentlich die Hauptfiguren, muss man schon so sagen. Also Anton Franke und Camille Molzen spielen Philipp und Tobi. Und das ist nicht nur schwierig, weil man mit Kindern eben nicht unentwickelt drehen kann, sondern weil man natürlich auch diese Kinder befähigen muss, und das machen die hervorragend, wie ich finde, eben unsere Begleiter zu sein. Mit ihnen sehen wir ja diese auch sehr marode Welt, sehr zerstörte Welt, auch aggressive Welt. Und wie hast du mit ihnen gearbeitet, damit die eben zu Spiegelbildern wären dessen, was sie da erleben?
Also ich glaube tatsächlich, dass ich einen ganz guten Zugang zu Kindern habe, weil ich mir jedenfalls einrede, dass ich selber noch eins bin.
Kann sein.
Und ein Stück weit selber noch in ganz vielen Situationen die Kinderperspektive einnehme. Deswegen muss ich wirklich sagen, es fällt mir erstmal leichter, mit Kindern zu arbeiten als mit Erwachsenen. Trotzdem ist es natürlich ja eine Herausforderung. Aber was ich so schön an der Arbeit mit Kindern finde, ist, dass dieses Psychologisieren nicht stattfindet, sondern dass es viel purer ist. Dass es eigentlich genau, also so eine sehr klassische Regiearbeit ist, dass ich ihnen Situationen entwerfe oder Beispielsituationen entwerfe, die sie vielleicht kennen könnten, und ihnen versuche, ein Gefühl dafür zu vermitteln, aber ich erkläre nichts. Mhm. Und ich muss auch nichts erklären. Und dadurch, dass ich den Kindern auch nicht diese ganzen Hintergründe erkläre, schütze ich sie auch ein Stück weit davor.
Und wie ist es für dich jetzt als Schauspieler, als Vater? Die Kinder gehen auch durch wirklich harte Situationen. Du bist Alkoholiker, du bist verzweifelt, weil nichts vorangeht. Die Kinder sind wirklich auch in einer aggressiven Umwelt. Und dann zu arbeiten zusammen, heißt wahrscheinlich auch immer wieder klar zu machen, wir spielen jetzt hier.
Natürlich, dich holt das auch in eine Stimmung. Ich kann mich an viele Tage erinnern. Es gibt ja manchmal, manche sagen, es gibt Portaltage oder eine Tagesstimmung oder was auch immer, und das hat man am Set auch gespürt. Auch in der Energie zwischen den Jungs, ne, die auch täglich manchmal wechselte. Und dann haben wir natürlich nicht Teletubbyland gedreht, sondern, wie du schon sagst, dieses schwer gesättigte Thema. Und na klar, färbt es auch ab. Aber deswegen waren immer einfach auch wichtig, aus den Rollen wieder rauszukommen. Wir hatten eine Gitarre darum zu stehlen. Und dann haben wir da ein bisschen rumgeklimpert und auch wieder das leichte Leben einfließen lassen in die düsteren Katakomben. Und das war auch wichtig so, dass man da zwischen den Zeilen einfach nochmal auch privat wurde und sich gekabbelt hat und so.
Constanze, wie ist das bei dir jetzt? Also bei Lukas ist es immer so, bei dem Autor Ritsche, dass er sich, was ich auch verstehe, irgendwann mal dagegen, habe ich das Gefühl gehabt, sträubt, immer der Osterklärer zu sein. Wenn du einmal so eine Geschichte machst, dann bist du immer der Spezialist, und immer wenn was Schlimmes passiert, dann musst du dazu was sagen oder zu Wahlergebnissen und so. Das kann dir auch passieren, möglicherweise. Und wie hast du es auch beim Arbeiten an diesem Film? Ich finde es richtig, was Christian sagt, es hat auch was Universelles. Es ist nicht nur der Osten, aber es ist natürlich auch konkret der Osten.
Also erstmal ist der Unterschied, dass Lukas Ritsche in der SPD ist und ich nicht.
Okay.
Dadurch werde ich, glaube ich, nicht so oft eingeladen in irgendwelche Politik-Sendungen. Und ich, also was ich auf jeden Fall, was so dieses Erklärerische angeht, sehr, sehr versucht habe zu vermeiden, auch im Film, ist das Erklärerische. Sondern vielmehr, mir war das wahnsinnig wichtig, eine Zustandsbeschreibung zu erzählen und eine Geschichte zu erzählen. Das, was Christian vorhin auch schon gesagt hat, ein Stück weit auch eine universelle Geschichte. Und ich habe versucht, klar, es ist ganz spezifisch oder charakteristisch eingefärbt, es ist ostdeutsch. Und trotzdem habe ich versucht, diese Codes ein Stück weit zu reduzieren und auch nicht so sehr die historischen Ereignisse, die im Roman noch vorkommen, also das alles so wahnsinnig konkret zu erzählen und sonst ein bisschen ein Stück weit offen zu lassen. Das ist auch ein fiktives Dorf, Bleschwitz gibt es nicht. Auch dieses, wo das genau verortet ist, ich habe versucht, eben das offen zu lassen. Auch, es muss, nicht alle sprechen Sächsisch, es ist irgendwie, mir war das wichtig, dass die Schauspieler eine Ostsozialisation haben, aber ich habe gesagt, ihr sprecht so, wie ihr sprecht. Insofern, ja, natürlich wird es passieren. Ich merke das auch, dass ich sehr viele Anfragen bekomme und sehr viele Ostromane immer auf meinem Tisch liegen. Und übrigens auch der zweite Roman von Lukas Ritsche.
Ja, okay. Der auch toll ist übrigens. Ja.
Ich hoffe, dass ich nicht nur so gesehen werde. Ich arbeite ja auch schon an Superbusen, auch eine Romanverfilmung. Ja. Und es ist ein Stück weit
auch ein sehr schönes Buch, in der Tat, ja.
Die weibliche und witzige Antwort auf Mit der Faust in die Welt schlagen. Mhm. Paula Irmschler.
Ja, ist sie auch aus dem Osten?
Die ist auch aus dem Osten, die kommt aus Dresden. Und jetzt aber in Köln.
Ah ja, okay.
Natürlich.
Du hast auch noch was verändert, vielleicht das noch ganz kurz am Schluss, muss ja auch einen Grund haben. Also das Ganze, das kann man schon sagen, dieses Defizit in der Familie wird ja dadurch ja leider kompensiert, dass es da dann eben Rechtsradikale gibt, die so ein Angebot machen. Dadurch passiert dann eben auch im Schluss, bricht dann schon auch Gewalt aus. Du hast das aber mit einer Art Zeitsprung erzählt.
Genau, also der Zeitsprung ist tatsächlich genau der gleiche. Ja. Der Roman ist unterteilt in 3 Büchern und die ersten 2 Teile sind, ich glaube, erzählen 10 Jahre. Das habe ich ach, verdichtet. Das war, diesen Teil habe ich sehr stark verdichtet, aber das ist auch der Hauptteil, die Familiengeschichte. Und dann gibt es diesen Zeitsprung von 5 Jahren. Und dann erzählt die Geschichte, 2015 geht die dann weiter. Und was ich aber gemacht habe, ist diesen letzten Teil der Radikalisierung, wo es sehr, sehr konkret wird, das habe ich sehr verdichtet und nur noch als Epilog erzählt.
Regisseurin Constanze Klaue und der Schauspieler Christian Nethe zum Film mit der Faust in die Welt schlagen nach dem Roman von Lukas Rietschel. Jetzt im Kino zu sehen, ein Film von großer Musikalität mit sehr starken Charakteren, hervorragendem Ensemble. Wir haben ja Christian Nethe gerade gehört, Anja Schneiders dabei. Nicht zu vergessen der Cottbusser Schauspieler Johannes Scheidweiler. Ein eindringlicher Film davon, wie Gewalt entsteht und wohin sie führt. Jetzt im Kino zu sehen, mit der Faust in die Welt schlagen.
Uwe Kling ist wieder da mit einer neuen Folge von Schreiben und Schreddern.
In dieser Spezialausgabe geht es um Hörbücher. Der wunderbare Andreas Fröhlich ist zu Gast. Ihr kennt ihn wahrscheinlich als Bob Andrews in Die drei Fragezeichen, als die deutsche Stimme von Gollum oder als Sprecher zahlreicher fantastischer Hörbücher von Tolkien bis Walter Mörs.
Andreas Fröhlich zu Gast bei Marc-Uwe Kling in Schreiben und Schreddern.
Gemeinsam widmen wir uns den Fragen, was macht ein gutes Hörbuch aus? Welche Figur killt die Stimmbänder? Und wie kommt man eigentlich klar mit so vielen Stimmen im Kopf?
Schreiben und Schreddern. Die neue Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Radio 1. Für alle, die wissen.
Ich hab's, mein Schatz.
Und natürlich nur für Erwachsene.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Brauchen wir eine Ostquote für Künstler und Künstlerinnen aus dem Osten, also damit sie mehr Teilhabe haben, damit sie auch in die Führungsposition kommen in der deutschen Filmindustrie? Geht sowas überhaupt? Das werde ich gleich bereden mit Jochen Alexander Freidank, seines Zeichens Oscar-Preisträger für Spielzeugland, gleich hier bei uns im Gespräch. Und wir wollen erinnern an einen großen Mann der deutschen Filmgeschichte, gesehen allerdings mit den Augen seiner Frau, G.W. Pabst. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Während der Berlinale, habe ich noch ganz genau im Kopf, kam eine Petition heraus. Ein offener Brief, der mich sehr betroffen hat, über den ich lange nachgedacht habe und wo ich dachte, jetzt geht's so richtig los. Das wird also ein riesen Echo geben. Es geht um eine Ostquote, es geht um die Frage von Zugang von Künstlern und Künstlerinnen aus dem Osten zu wichtigen Positionen im Filmgeschäft. Und ich dachte ihm, jetzt werden die Zeitungen alle reagieren. Es wird Protest auch geben, möchte Gegenbewegung oder eben auch Zustimmung. Ich sag mal so, all das ist nicht so wirklich passiert. passiert. Deshalb können wir jetzt endlich mal in Ruhe drüber reden und sagen, warum eigentlich nicht? Das ist nämlich auch schon wieder ein Thema, wie so etwas reflektiert wird in der Medienwelt. Das Ganze ist in Szene gesetzt worden, ist ausgelöst worden, auch unterschrieben worden von sehr bekannten Leuten wie Milan Peschel, Fritzi Haberland, initiiert von Sophie Fenningstorff und Thorsten Schulze, bekannter Drehbuchautor, Professor hier drüben an unserer Filmuni, und von Jochen Alexander Freidank, sehr bekannter Regisseur vieler wichtiger Arbeiten und nicht zuletzt auch Oscar-Preisträger, wollen wir nicht vergessen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Jochen.
Ja, freue mich hier zu sein.
Jochen, bevor wir mal über das Echo reden oder das ausgebliebene Echo, lass uns erstmal genau beschreiben, was war wirklich der Ansatz? Also warum habt ihr diesen offenen Brief überhaupt verfasst? Was war da auch für ein Druck da? Irgendwie muss es ja eine starke Motivation gegeben haben.
Ja, es ist ja so, dass wir jetzt 35 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch ein ziemlich geteiltes Land haben. Das zeigt nicht nur das Medienecho am Ende, sondern das ist was, was man an den Wahlergebnissen sieht, was man jeden Tag auch spürt, wenn man unterwegs ist in diesem Land, und was man auch an den Geschichten sieht und hört und spürt, die über Ostdeutschland oder in Ostdeutschland gedreht werden. Und insofern war bei uns der Druck dann irgendwann wirklich so hoch, dass wir inklusive einige Leute, die Quoten gar nicht mögen, gesagt haben, wir müssen da irgendwie was machen, wir wollen irgendwas zum Besseren verändern.
Aber ist denn die Abwesenheit wirklich so stark? Also ich gehe mal davon aus, du sitzt hier vor mir und hast viele, vor allem auch interessante Fernseharbeiten gemacht. Milan Peschel ist ein gesamtdeutscher Star, Fritzi Haberland auch natürlich. Also das sind der Namen, Andreas Dresen könnte ich jetzt nehmen, Andreas Kleinert, Professor hier im Orner Filmuni. Die machen ja ihre Filme, erzählen ihre Geschichten.
Es gibt Zahlen und die Zahlen sind ziemlich erschreckend. Es sind, wie formuliere ich es? Man könnte sagen, 95% der Leute, die entscheiden in der Medienbranche, sind nicht ostdeutsch. Das klingt jetzt ein bisschen beeindruckend, als 5% sind ostdeutsch. Und das ist was man merkt. Das ist das, was bei Entscheidungsprozessen passiert. Das ist ja auch in der Buchentwicklung etwas, was man immer wieder spürt. Also ich hatte jetzt vor kurzem gerade wieder einen Stoff zu lesen. Der spielte, glaube ich, in der Lausitz und da war überall der Kohlenstaub und die Kommissarin. Ja, es war mal wieder eine Kommissarin. Da stand dann, oh, sie trinkt viel. Jeder hier trinkt. Da dachte ich mir so, oh, jetzt fehlt nur noch der Satz, den ich auch schon oft gelesen habe, und spricht Ostdeutsch. Man liest wirklich und wahrhaftig in Drehbüchern, dass Figuren Ostdeutsch sprechen. Da frage ich mich, woran liegt das? Das liegt zum einen daran, dass die Autoren in dem Fall nicht ihren Job gemacht haben, und zum anderen liegt es daran, dass die Entscheiderinnen und Entscheider, die dieses Buch in den Fingern hatten, bevor es bei mir liegt, nicht aus dem Osten kommen und das nicht auffällt. Also wenn ich ein Buch schreiben würde und würde schreiben, eine Figur spricht Westdeutsch, würde man mir zu Recht einen Vogel zeigen.
Jetzt denke ich natürlich, ein Punkt ist völlig unstrittig und das gilt ja für die gesamte Gesellschaft. Ostdeutsche sind schon präsent, aber eben nicht an der Spitze. Da gibt es auch ganz klare Untersuchungen. Wir sind jetzt hier gerade in Brandenburg, also in Potsdam. Ich schaue mich um und sage, jede einzelne Filminstitution in Brandenburg wird von einem Westdeutschen und einer Westdeutschen besetzt. Das können alles hervorragende Leute sein, will ich überhaupt nicht abqualifizieren, aber ob Film, Uni, Filmmuseum, die Filmfestivals und so weiter und so fort, Filmpark, Filmstudios, alle sind in westdeutscher Hand. Da ist natürlich eine Entwicklung, die sich aber wahrscheinlich auch gar nicht mehr umkehren lässt. Meinst du, dass eine Quote tatsächlich dazu führen würde, dass sich da was ändert?
Ja, also es sind ja sehr, sehr feste Strukturen und ich glaube, man muss die irgendwie aufbrechen. Und eine Quote ist ein Mittel, was vielleicht auch unschön ist, aber ich glaube, es ist jetzt 35 Jahre nach der Wende irgendwie auch Zeit, dass man anfängt auch Ostdeutsche teilhaben zu lassen. Ich kann mich erinnern, wir beide haben uns in Schwerin mal getroffen auf dem Filmfestival und da ist gerade der letzte ostdeutsche Festivalleiter gegangen und damit sind jetzt alle Festivals in Deutschland von Westdeutschen geleitet. Oder wenn ich mich hier im Hause umschaue, die Fiction-Abteilung, das sind sicherlich auch gute Redakteurinnen, aber sie sind alle westsozialisiert. Und am Ende macht das auch was mit den Geschichten, die man erzählt. Und wenn ich über historische Stoffe beispielsweise nachdenke, das ist zum Teil auch hanebüchend. Und es war eben nicht so, dass im Osten eben nur die eine Hälfte war gedopt und die andere bei der Stasi, sondern es war durchaus auch ein bisschen vielschichtiger. Und wenn ich Filme sehe, in denen dann irgendwelche Menschen in ziemlichen Höhlen wohnen, von Bananen träumen und heimlich, du hast den Farbfilm vergessen, hören, dann ist das ein Bild, was sich dann auch verfestigt. Und ich finde nicht nur die historischen Filme schwierig, sondern ich finde auch gerade die Zeit der 90er, die Zeit der Wende mit all den Verletzungen, die es da auch im Osten gab, ist etwas, was filmisch noch nicht wirklich behandelt wurde.
Mir fallen so ein paar kleine Ausnahmen ein, also Eberswalde zum Beispiel, das Festival, Dresden, also da gibt es zum Glück auch noch, ja, Dresden, ja, tolle Frauen, die das Kurzfilmfestival leiten, mit so einer, ja, mit so einer Vergangenheit, die durchaus hier als Quote eingefordert wird. Jetzt ist das Problem ja für mich immer, also gegen Quoten habe ich überhaupt nichts, weil man muss manchmal eine Gesellschaft auch erstmal zu ihrem Glück zwingen, bis sich dann Dinge auch ändern können. Nur, woran will man das hier festmachen? Also ist zum Beispiel jetzt, wäre meine Tochter im Osten Deutschlands, war, wäre das jetzt eine Ostdeutsche oder nicht? Also wo ist dann der Punkt, wo ich sagen kann, hier ist biografisch eine eindeutige Herkunft?
Also man kann es einfach machen, man kann es kompliziert machen. Also eine relativ einfache Definition ist die, wenn man die von Migrationshintergrund übernimmt. Da gibt es also auch eine richtig offizielle vom Bundesamt für Migration. Und da steht eben, wenn man selber oder ein Elternteil nicht in Deutschland geboren wurde und wenn man daraus macht, nicht in der Bundesrepublik Deutschland, dann hat man eine relativ gute Definition für Ostdeutsch. Sprich, wenn wir, also die Generation auch meiner Kinder ist eindeutig noch Ostdeutsch sozialisiert. Am Ende des Tages wird das auch gerne, diese Definitionsgeschichte als Vorwand genommen, es nicht zu tun. Aber weil die Zahlen eben wirklich so katastrophal sind, mit nur 5% bei 20% der Bevölkerung, sehe ich das auch manchmal wirklich als Vorwand und hoffe, dass sich daran was ändert.
Ich habe am Anfang ja schon gesprochen von dem ausbleibenden Echo. Also ich glaube, da wart ihr auch sehr überrascht, dass da so wahnsinnig viel gar nicht passiert ist.
Na, Gott sei Dank stand es in so einer Fachzeitung, so dass es in der Branche sich rumgesprochen hat. Aber ansonsten kann man wirklich auch sagen, nach dieser Veröffentlichung, dass die Mauer steht, und zwar medial. Und die wird dann in dem Fall doch eher gezogen von westdeutsch-basierten Medien. Sprich, veröffentlicht wurde dieser offene Brief ausschließlich oder besprochen ausschließlich von Zeitungen oder auch ein paar Radiosendern wie diesem hier in Ostdeutschland. Es gab noch nicht, wir haben es noch nicht nach Hannover, Hamburg oder nach München geschafft. Was interessant ist, weil es gibt andere offene Briefe, die, sagen wir mal, viel kleinere Themen haben, die medial deutlich mehr sich abbilden. Und das ist wirklich, also es ist erschreckend, wie doll diese Spaltung eben in den Köpfen immer noch ist und wie viele Klischees es da eben auch immer wieder gibt. Und insofern hoffen wir, dass sich daran was ändert.
Und dann sag uns zum Schluss noch, was ihr euch wirklich erhofft. Also was würde sich dann tatsächlich ändern, wenn es so eine Art von Quote gäbe? Was, wie gesagt, bei künstlerischen Dingen nicht ganz unproblematisch ist, wenn dann eben zum Beispiel Stoffe entwickelt werden oder durchgesetzt werden. Was würde dadurch in Gang kommen?
Grundsätzlich ist die Film-Fernsehbranche oder die Medienbranche ja besonders anfällig dafür, dass es gute Beziehungen braucht oder Vernetzung, wie das heißt. Bei dem Wort Vernetzung zucke ich immer so ein bisschen, weil am Ende heißt es Beziehung. Und was Ostdeutsche per Definition nicht hatten, als sie in dieses gemeinsame Deutschland kamen, war eben diese Vernetzung. Weil wenn kein Vater von mir oder keine Mutter von mir Chefin irgendwo ist, dann habe ich diese Beziehung nicht per Geburt. Die muss ich mir aufbauen. Und die letzten 35 Jahre haben gezeigt, dass das nicht funktioniert hat. Und insofern hoffe ich, dass sich das bessert. Und die große Hoffnung ist natürlich auch, dass man dazu zu Geschichten kommt, die ein bisschen weniger schwachsinnig sind, als sie zum Teil sind, dass es dadurch auch dazu kommt, dass man wieder miteinander sich beschäftigt. Anfang der 90er Jahre gab es auch bei Westredaktionen viel mehr Interesse an ostdeutschen Stoffen. Das ist sogar noch weniger geworden, was ich erschreckend finde. Und es sind nicht nur die Wahlergebnisse, sondern es ist auch die ganze Stimmung in diesem Land. Und wir als Medienschaffende, als Filmschaffende haben da auch eine Verantwortung und sollten schauen, dass wir eben auch Geschichten erzählen, die für alle in diesem Land relevant sind.
Du hast von Vernetzung gesprochen, zwar mit dem leichten Schauder, aber es ist ja auch ein Netzwerk, das ihr da gegründet habt. Und das heißt Quote Ost. Man kann im Netz auch nachlesen, was da die konkreten Forderungen sind. Wir haben darüber gesprochen. Bedanke mich sehr herzlich. Schön, dass du da warst. Und mal sehen, in ein paar Jahren, wenn wir uns wieder sprechen, ob dann irgendwas in Gang gekommen ist. Jochen Alexander Freidank war bei uns. Dankeschön.
Danke auch.
Radio 1 2 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir wollen uns jetzt einem Mann zuwenden, der hat hier auf diesem Studiogelände, auch in Babelsberg, Filmgeschichte geschrieben. Gibt sogar eine Papststraße, damit ist schon klar, um wen es geht. Ein Mann, der allerdings als Regisseur so doch im Schatten steht von großen Kollegen wie Fritz Lang oder Murnau. Das hat sich etwas verändert durch den Roman Lichtspiel von Daniel Kehlmann, wo dieser Mann ja auch beschrieben wird. Und es wird sich weiter ändern durch einen sehr schönen Dokumentarfilm, der nämlich auch alle Grenzen irgendwie sprengt. Das ist ein Essay, es ist aber auch eine Art Familienroman und da geht es eben um G.W. Pabst aus einer ganz besonderen Sicht. Pandoras Vermächtnis ist ein Film von Angela Christlieb, die sich ja schon sehr, sehr oft übrigens beschäftigt hat mit cineastischen Themen, auch mit Filmverrückten. Freue mich sehr, dass sie Zeit für uns hat. Sie tourt gerade durch die Welt, ist in Österreich im Augenblick, kommt aber auch demnächst nach Berlin, um ihren Film vorzustellen, der jetzt angelaufen ist im Kino. Erstmal grüße ich dich ganz herzlich. Hallo Angela.
Hallo Knut, ich freue mich wahnsinnig, bei dir zu sein.
Mal wieder können wir reden. Und das ist wirklich ein ganz besonders spannendes Thema, denn über Pabst kann man natürlich aus ganz verschiedenen Richtungen erzählen. Ein Regisseur, dem man ja oft auch vorgeworfen hat, er hätte gar keine eigene Handschrift, sondern hätte immer sich verändert, entsprechend des jeweiligen Films. Bevor wir über deinen Film reden, vielleicht wirklich erstmal die Frage, was bedeutet dir dieser Regisseur, der eben, wie gesagt, vielleicht gar nicht den Ruhm hat, den er verdient hätte?
Ich war immer fasziniert von seinen frühen Filmen und ich muss gestehen, dass ich durch diesen Film sein ganzes Werk kennengelernt habe und ich war umgehauen. Ich kannte sie gar nicht so gut. Ich habe Daniel Pabst zufällig kennengelernt in der Wiener Musikszene. Sein Enkel frag ihn aus Spaß, bist du mit G.W. Pabst verwandt? Und er sagt, ja, mein Großvater und ich, wir müssen uns treffen. Und dann haben wir uns getroffen und unterhalten. Und ich bin dann wirklich durch diesen Film, habe ich diese ganzen Filme gesehen. Und ich muss sagen, als ich die dann wirklich in guter Auflösung gesehen habe, weil ich habe ja nur YouTube und was weiß ich, war ich wirklich beeindruckt. Ganz arg, ja.
Also es sind wirklich Meilensteine der Filmgeschichte, nicht zuletzt die Dreigroschenoper zum Beispiel, die erste Verfilmung von Brechts berühmten Werk, dann aber auch Filme, und das ist jetzt schon wieder das vielleicht zentrale Thema sogar deines Films, die zu tun haben mit starken Frauenfiguren, also die Büchse der Pandora, das ist ja auch dein Filmtitel quasi, Tagebuch einer Verlorenen mit Louise Brooks, also er hat auch ein neues Frauenbild geschaffen, ein sehr modernes Frauenbild. Auf der anderen Seite, und das ist deine Filmerzählung, privat sah es ja wohl anders aus.
Es stimmt, er hat ein sehr starkes Frauenbild entworfen in den 20er Jahren mit Louise Brooks und Brigitte Helm, wirklich beeindruckend. Und privat war es anders. Er hatte seine wunderschöne, tolle Frau an seiner Seite, Trude Pabst, die Schauspielerin war. Und sie hätte gerne in seinen Filmen mitgespielt, aber er hat sie nicht groß werden lassen, weil er keine starke Frau an seiner Seite hätte ertragen können wahrscheinlich. Also sie hat eine kleine Nebenrolle bekommen in Die Herrin von Atlantis. War ich sehr glücklich darüber, dass es das gibt. Und ansonsten war sie an seiner Seite, aber sie war trotzdem eine starke Persönlichkeit. Mhm. Also sie hat die Kostüme entworfen, sie hat ihm beim Schreiben geholfen. Und man könnte sie aus heutiger Sicht als Dramaturgin bezeichnen, aber das ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber so war es in Wirklichkeit. Ne? Ja. Er hat sie nicht unterdrückt, er hat sie später auch motiviert, wirklich selbst zu schreiben. Aber es war halt auch eine andere Zeit, muss man sagen. Ja. Ne?
Aber dein Film ist eben gar nicht nur, oder eigentlich überhaupt nicht, ein Porträt von Pabst, obwohl seine Filme schon beschrieben werden und er vorkommt, sondern es ist ein Blick auf diesen Mann aus der Perspektive der Frau. Wie geht das überhaupt? Hattest du genug Material? Ganz offensichtlich war sie ja sehr schreibfreudig.
Ja, also das fing wirklich an, als ich bei Daniel Pabst, mit dem ich gut befreundet bin, die Tagebücher und vor allem die Traumtagebücher entdeckt hat. Ja. Und das war eine Mappe voller loser Seiten. Das war nicht jetzt geordnet. Also seine Korrespondenz ist in der Kinemathek in Berlin sehr geordnet. Ihre Korrespondenz hat niemand interessiert. Und ich hab da reingeguckt und habe gedacht, das finde ich spannend. Vor allem, sie hat sich auch mit Psychoanalyse beschäftigt. Sie waren ja in der Zeit von Freud und so sehr damit konfrontiert mit Traumdeutung. Und ich habe gedacht, das ist eine Perspektive, die kennt niemand. Und es kam dazu, ich hatte immer Assoziationen zu Traumbildern. Und genau deswegen sind dann diese drei Ebenen entstanden, die sich so verflechten, wie soll man das nennen, in so eine Landschaft quasi, eine Seelenlandschaft.
Ja, also er hat übrigens auch einen Freud-Film gemacht, nicht Geheimnisse einer Seele. Das ist ja so ein Psychoanalyse-Film gewesen. Also auch die Traumlogik spielt in seiner Erzählung eine Rolle, auch in deinem Film. Der folgt eben so Assoziationen. Das ist so eine Art filmische Meditation. Finde ich sehr, sehr reizvoll, weil man damit eben auch diese Frau und ihr Denken kennenlernen kann. Auf der anderen Seite hast du auch schon angedeutet, es gibt ja Nachfahren. Also es gibt Daniel, es gibt den Ben-Papst. Die sind ja auch sehr wichtig in deinem Film, obwohl sie ihn ja so persönlich gar nicht so gut kannten oder zum Teil gar nicht, ne?
Die kannten ihn nicht, der Ben kannte ihn, der ist ja alt genug, der ist jetzt Mitte 70. Daniel und Marion kannten ihn nicht, die kannten nur die Trude, die haben sie gepflegt bis zum Schluss und kannten halt diese Geschichten. Ja, aber die stehen alle in engster Verbindung mit der ganzen Familiengeschichte, das lässt sie bis heute nicht los. Sie schreiben jetzt eine Biografie über einen Großvater, so als Kontrast. Und ja, und ich fand diese Enkel so faszinierend, weil jeder von ihnen hat akribische, sagen wir mal, Hobbys ist jetzt akribische Beschäftigungen, die ich so spannend fand und die wiederum Bilder bei mir erzeugt haben. Also Ben ist Dinosaurierforscher und was dann wiederum in den Filmen von der Trude Papst auch vorkommt. Und Daniel interessiert sich für brutalistische Architektur, Marion ist Schmetterlingszüchterin. Das waren für mich alles so metaphorische Ebenen. Und ich habe immer von Anfang an so einen ganz anderen Zugang zu dieser Thematik. Wahrscheinlich, weil ich mich viel mit Traumdeutung beschäftigt habe. Mhm. Und da war das für mich perfekt, ne?
Und du ermöglichst uns mit deinem Film eben auch einen sehr persönlichen, auch ganz anderen Zugang. Zum einen zum Werk von G.W. Pabst, aber eben auch zu seinem Umfeld, zu seinem Schaffen, zu der Bilderwelt, die er kreiert hat. All das ist in diesem Film nachzuvollziehen, in dem Film Pandoras Vermächtnis über G.W. Pabst, der neue Film von Angela Christie, bei der ich mich erstmal herzlich bedanke.
Ja, danke Knut für das tolle Gespräch. Ich freue mich sehr.
Und der Film ist jetzt im Kino zu sehen, aber er läuft auch bei Achtung Berlin und da wirst du ja dann dabei sein. Also am kommenden Mittwoch um 17 Uhr im Babylon läuft dieser Film bei Achtung Berlin und dann im Filmkunst 66 am kommenden Freitag um 18 Uhr auch nochmal ein Filmgespräch mit dir, wo du auch viel erzählen kannst über deine eigenen Träume vielleicht. Also gute Heimreise, bald bist du in Berlin. Dankeschön nochmal.
Dankeschön Knut.
Und dies war es auch schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Weiter geht es dann gleich mit Kerstin Hermes und Andreas Ulrich. Heute Fußball-Bundesliga, aber es geht auch um die zweite und die dritte Liga. Ihnen allen ein schönes Kino- und Fußballwochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.
I'm not feeling up now, not feeling up now. Can we get down? I'm not feeling up now, not feeling up now. Can we get down? I don't hold it all together all of the time. Mingled on a mound of medicine for my mind. Even when it's sunny, I look out and find a cloud. At the end of every rainbow, I don't find gold. I try not to drown. I'm not feeling up now, not feeling up now. Can we get down? I'm not feeling up now, not feeling up now. Can we get down? I may not have ever got it right in my life. Been through all the motions as I try not to die. Even when I'm told I'm doing well, I'm sad as hell. I've tried everything to shake it, but I can't break the spell.
Von Birgit Paul.
Radio 1 präsentiert die schöne Party im Franz Club. Heute feiern wir den Frühling mit der schönen Party, der Party nur für Erwachsene. Ab 21 Uhr heißt es tanzen auf drei Dancefloors und den April begrüßen. Heute Abend ist DJ Bench auf dem Main Floor zuständig für den bewährten schöne Party Mix mit der Crème de la Crème aus Pop, Indie, Elektro und Co.
In der Lounge schmeißt DJ D-Light Dance Classics von Funk bis House auf die Plattenteller. Und im Salon rundet DJ Botanic den Abend ab mit einem Erasure-Special für alle Sinti-Fans und solche, die es werden wollen. Die schöne Party ab 21 Uhr im Franz-Club in Berlin-Prenzlauer Berg. Mehr Infos auf schöneparty.de und auf radio1.de.
Werbung.
Hallo, ich bin's, der Osterhase. Mutu unbedingt zur I Love Bikes Aktion im Rathaus.
Entdecke unsere große Auswahl an Bike- und Zubehörschnäppchen für deinen Osterkorb. Das Rathaus, achtmal in Berlin und Brandenburg.
Das Rathaus.
Infos unter das-rathaus.de.
Die Beste unter der Sonne, die Beste
Schatz,
unter der Sonne.
Schatz, natürlich bist du für mich die Beste unter der Sonne.
Das meine ich ja gar nicht. Oh. Morgen kommt doch unsere neue Makilux Designmarkise. Weißt schon, die mit den vielen Designpreisen. Ach, ich freue mich so. Die Beste unter der Sonne.
Makilux Designmarkisen made in Germany. Finden Sie jetzt Ihren persönlichen Fachpartner auf makilux.com. Makilux, die Beste unter der Sonne für den schönsten Schatten der Welt.
I Love Bikes. Entdecke die Bikeschnäppchen im Rathaus. Da, Mutu, hin.
Das hört sich gut an.
Was?
All die unsichtbaren Top-Hörgeräte aus der Fernsehwerbung gibt es auch in den 50 Hörpartner-Filialen, inklusive unserer geballten Kompetenz. Denn selbst das beste Hörgerät muss in jeglicher Hinsicht individuell an Ihr Hörvermögen angepasst und gewartet werden. Also lieber gleich zu Hörpartner. Denn Hören kommt von Können.
Hörpartner, dein Hörgerät. Alle Infos auf hörpartner.de.
Let's go. Nur bis Samstag, 12. April bei Saturn und Mediamarkt. Das Redmi Note 14 Pro 5G-Smartphone von Xiaomi mit AI-Triple-Kamera für nur 289 Euro. Clan-Vorteil mit AI. Jetzt beim Mi Fan Festival.
Let's go.
Saturn und Mediamarkt.
Und jetzt was Eigenes.
Die schöne Party. Tanzen auf drei Floors im Franz Club in der Kulturbrauerei. Samstag, 5. April ab 21 Uhr. Die schöne Party feiert den Frühling. Mit Erasure Special, das die Sinti-Herzen höher schlagen lässt von Botanic. Mit Dance Classic von Funk bis House von DJ D-Light und mit dem wirklich frühlingshaften und tanzbeinkompatiblen Schöne Party-Mix von DJ Bench. Mehr Infos auf radio1.de. Natürlich nur für Erwachsene.
Es ist 14 Uhr.
Radio 1 vom RBB. Nachrichten.
Jetzt mit Elisabeth Mattner.
In Potsdam haben Arbeitgeber und Gewerkschaften die entscheidende Verhandlungsrunde im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen begonnen. Auf dem Tisch liegt ein schlichter Vorschlag. Wie der aussieht, erklärt Irene Lottes.
Die Schlichtungskommission unter dem Vorsitz des früheren hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch und des ehemaligen Bremer Finanzstaatsrats Henning Lühr hat einen Kompromiss ausgearbeitet. Die Einkommen sollen danach in zwei Stufen steigen, ab April um 3% und im Mai 2026 noch einmal um 2,8%. Außerdem soll es eine höhere Sonderzahlung geben. Beschäftigte außerhalb von Kliniken und Pflegeheimen sollen diese gegen freie Tage tauschen können. Nun müssen Gewerkschaften und Arbeitgeber entscheiden, ob sie das annehmen. Finden sie keine Einigung, drohen unbefristete Streiks.
US-Präsident Trump und seine Regierung müssen heute mit großen Protesten rechnen. Zehntausende Menschen wollen in den USA dagegen demonstrieren, dass der Präsident tausende Behördenmitarbeiter entlässt und finanzielle Mittel unter anderem im Gesundheitssystem streicht. Auch in Berlin gibt es deswegen Demos. Wie ein Polizeisprecher dem RBB sagte, nahmen an einer Kundgebung vor dem Tesla-Showroom in Mitte etwa 250 Menschen teil. Die Veranstaltung verlief demnach störungsfrei. Am Nachmittag ist außerdem eine Kundgebung vor der US-Botschaft am Pariser Platz geplant. Wie arbeiten Polizei, Feuerwehr und Deutsche Bahn zusammen, wenn es mal zu einem Katastrophenfall kommen sollte? Das üben die Einsatzkräfte gerade in Berlin rund um den Potsdamer Platz sowie im S-Bahnhof. Durchgespielt wird ein bestimmtes Szenario. Danach ist im Bahnhof eine S-Bahn aus dem Gleis gesprungen. Viele Menschen sind verletzt und müssen evakuiert werden. Rund 160 Einsatzkräfte und fast 200 Komparsen beteiligen sich an der Großübung. Der S-Bahn-Verkehr wird davon nicht beeinträchtigt. Auf den Straßen rund um den Potsdamer Platz muss aber mit Beeinträchtigungen gerechnet werden.
Rund eine Woche nach dem schweren Erdbeben in Myanmar ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Staatliche Medien berichten inzwischen von mehr als 3.300 Toten und weiterhin rund 200 Vermissten. Die Hilfe für die Überlebenden gestaltet sich sehr schwierig. Das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte wirft der in Myanmar regierenden Militärregierung vor, Hilfsgüter ungleich zu verteilen. So würden Gemeinden benachteiligt, die sich nicht hinter das Regime gestellt haben. Und noch eine Nachricht, die sich schon länger andeutet und die jetzt offiziell ist. Der FC Bayern trennt sich von seinem Rekordfußballspieler Thomas Müller. Dieser hat auf Instagram bestätigt, dass er im Sommer aufhört. Sein Abschied scheint nicht ganz freiwillig zu sein, berichtet Florian Eckel.
Und man merkt auch, wenn man so die beiden Statements von Klub, der auf der einen Seite davon spricht, dass man das im beiderseitigen Einverständnis getroffen habe, und aber auch Thomas Müller, der sagt, er hätte gerne weiter gespielt, mal gegenüberlegt. Ja, dass da einfach viel Enttäuschung auch bei Thomas Müller dabei ist. Aber da zeigt sich natürlich auch der große Charakter des Weltmeisters von 2014. Der schwört jetzt Club und Mannschaft ein und sagt, jetzt gilt's nochmal zusammenzuhalten und am Ende vielleicht 3 Titel zu holen.
Alles zu dem Thema hören Sie gleich in unserer Fußballshow Arena. Und soweit die Radio 1 Nachrichten. Mehr Meldungen unter rbb24.de.
Radio 1. Wetter.
Aktuell in Berlin um 10 Grad, in Brandenburg so zwischen 8 in Fürstenberg und 13 Grad in Senftenberg. Am Nachmittag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es bleibt trocken bei 10 bis 14 Grad. Morgen dann ein Wechsel aus Sonne und Wolken, also ganz ähnlich wie heute, auch da meist trocken bei 6 bis 10 Grad.
Verkehr.
Auf Radio 1 A2 Magdeburg-Berlin in Höhe Zieser gibt es in beiden Richtungen Sichtbehinderung wegen eines Waldbrandes. Dann Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Ludwigsfelde West und Dreieck Nutetal liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest gibt es Stau an einer Baustelle. Da brauchen Sie 20 Minuten länger. Und Vorsicht auf der A24 Berlin Richtung Hamburg. Zwischen Fährberlin und Neuruppin liegen Holzstücke auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin. Auf der Stadtautobahn staut es sich zwischen Jakob-Kaiser-Platz und Schmargendorf in beiden Richtungen. Außerdem ist Richtung Neukölln zwischen Rudolf-Wissell-Brücke und Spandauer Damm die rechte Spur nach einem Unfall gesperrt. Und ein Stück weiter ist zwischen Messedamm und Kurfürstendamm die linke Spur auch nach einem Unfall blockiert. Dann gibt es auch noch Ampelausfälle, so in Tegel auf der Buddestraße in Höhe Gorki-Straße und in Weißensee auf der Berliner Allee in Höhe Falkenberger Straße. Wir wünschen Ihnen trotz allem eine gute Fahrt.
Radio 1 Arena Liga Live mit Kerstin Hermes und Andreas Ulrich. Der Fußballnachmittag.
Präsentiert von Tipico, die Sportwette.
Herzlich willkommen zu 4 Stunden Fußball und Musik seit heute Vormittag. Sie haben es auch gerade in den Nachrichten gehört. Ist es amtlich? Er wird nur noch bis Ende der Saison Tore schießen für Bayern München. Der hier.
Zurückgelegt, jetzt Schuss, Möglichkeit, Tor! Tor für die Bayern! Und wer war's? Unfassbar! Thomas Müller, Fußballgott!
Ja, Thomas Müller, der Fußballgott. Der Fußballweltmeister von 2014. Im Sommer ist tatsächlich Schluss für ihn beim FC Bayern. Das hatte Müller vor 2 Stunden auf Instagram mitgeteilt. Und er hat geschrieben, dass das nicht seinen Wünschen entsprach, aber dass er akzeptiere, dass der Verein eben so entschieden hat.
Was jetzt also den Ausschlag gegeben hat und ob es trotzdem noch irgendwie einen würdevollen Abschied gibt für Müller in München, ist natürlich ein Thema hier bei uns auf Radio 1 in der Arena.
Und dazu haben wir natürlich wie immer live die Bundesliga, die zweite Liga, die dritte Liga. In dem Sinne, gute
alles
Unterhaltung,
drin.
Alle da. Willkommen nochmal zur Fußball-Bundesliga auf Radio 1, 28. Spieltag. Es ist der siebtletzte der Saison. Gestern Abend ging es los mit dem Spieltag. Bayern München 3:1 Auswärtssieg beim FC Augsburg.
Ja, das war die eine Meldung der vergangenen 14 Stunden beim FC Bayern. Die andere ist, dass für Thomas Müller jetzt definitiv Schluss ist nach dieser Saison als Spieler beim FC Bayern. Haben wir gerade eben schon mal kurz angerissen. Wir reden darüber nochmal ausführlich mit unserer Kolumnistin in ein paar Minuten.
Der Reporter hat ihn gerade in der Torreportage so schön den Fußballgott Thomas Müller genannt. Mhm. Ja, in der Bundesliga dann heute Nachmittag ab 15:30 spielt der Tabellenzweite Leverkusen in Heidenheim. Was für Leverkusen, sind ja gerade aus dem Pokal rausgeflogen beim Drittligisten